So we're starting with the second part of the evening, and I'm really looking forward to my favorite topic, which is of course Le Mans. And what could be better to talk about Le Mans together with Volker Weidler? So, Volker, it's about Daniel, I think, to open up the next chapter.
Genau. Und zwar, wie Uli ja schon gesagt hat, der zweite Part wird sich hauptsächlich um das Thema Le Mans drehen. Und da habe ich die Frage, wie bist du denn damals, ist ja Porsche vorgefahren, Sportwagen, wie bist du denn zu Mazda gekommen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, vorhin kurz in der Einleitung wurde ich ja schon mal bei dem einen Bild gefragt. Das war, glaube ich, 87 mein erster Le Mans-Einsatz, wo nicht so positiv geendet hat, zumindest mal im Qualifying, im Training mit diesem riesen Reifenplatzer.
Mit dem Crema Porsche, ja.
Mit dem Crema Porsche. Danach war ich wirklich jetzt nicht mehr so begeisterungsfähig, in das Auto einsteigen zu wollen. Um nochmal kurz die Frage wurde da gestellt, dass warum wir ausgefallen sind. Ich war Gott sei Dank kein Startfahrer. Der Chris Nissen, glaube ich, oder der Takahashi, über den könnte ich auch noch eine Story erzählen. Ganz tolle Persönlichkeit übrigens, dieser Mann, wenn man danach forscht, kann ich auch gleich nochmal drauf kommen. Jedenfalls, das Auto ist nach einer halben Stunde, ich glaube, Motor explodiert oder irgendetwas. Und dann habe ich in diesem Jahr keinen Einsatz mehr fahren müssen. War ehrlich gesagt auch gar nicht so böse darum, weil der, selbst nach 30 Jahren, war dieser fast Abflug, was weiß ich, wie wir ausgehen hätten können. Ich glaube, da habe ich alle Schutzengel meines Lebens gehabt, die ich gebraucht habe, um das Auto wieder zum Stehen zu bringen.
Und in der Zeit hattest du auch mehr den Fokus auf Monoposto, ne? Du wolltest nicht zwingend unbedingt...
Ja, ich hatte schon das Folgejahr 88 im Kopf, da wo ich dann diese Formel 3000 Europameisterschaft vollständig gefahren bin, die hatte ich da eigentlich dann schon im Kopf.
88. Und das hast du 88 dann auch gemacht, weil du warst 88 nicht in Le Mans.
Stimmt, ja. Weil ich ehrlich gesagt, ich wollte nicht mehr Le Mans fahren.
Ja.
Und jetzt kommen wir langsam auf Le Mans und Mazda. Wie kam ich dazu? Ich kam dazu, das war mein Formel 1 Jahr, 89. Und da war, wie gesagt, zwischendrin noch in den Formel-1-Rennen Platz. Und das hat man auch damals so gelegt, dass ein Formel-1-Fahrer auch noch Le Mans fahren hat können. Da hat man nicht absichtlich Le Mans und irgendein Rennen zusammengelegt. Man konnte das also...
Kanada und Le Mans immer auf dem gleichen Termin.
Genau, aber früher war Kanada davor. Ich war noch im Grand Prix von Kanada und bin dann in Flugzeug gestiegen und bin nach Paris geflogen. Und bin dann in den Mazda eingestiegen. Es haben drei Leute auf mich eingeredet, dass ich überhaupt für Mazda fahre. Ja, hey Ortwin, ich fahre doch den scheiß Mazda nicht. Dieses kreischende Ding, die fahren immer irgendwo zwischen 30. und 25. Platz rum.
Wankelmotor.
Genau. Naja, da ist ein bisschen was Deutsches drin, aber.
Ja, der Name zumindest, ne?
Ja, genau, ja. Aber. Nee, sowas fahre ich nicht. Und dann hat der.
Die Diskussion, die du jetzt beschreibst, war die 88?
Nein, 88 habe ich komplett abgelehnt. Ich habe gesagt, ich fahre Formel 3000, das ist, worauf ich mich konzentriere. Das ist für mich, da will ich nicht rechts oder links oder wie schnell kann in Le Mans was passieren. Und ich habe gesagt, nee, ich fahre Formel 3000, da fühle ich mich wesentlich wohler, ist für mich wesentlich sicherer, wie in Le Mans mit 400 Kilometer die Gerade runterzufahren.
Ja. Da gab es ja einige andere auch, die das so gefühlt haben. Jackie Stewart und andere, die wollten das auch nicht immer. Und das war verständlich.
So, dann gab es einen irischen Rennfahrer, Kennedy. David Kennedy oder so etwas?
Kann ich nicht mithalten.
Ich glaube, David Kennedy, ja. Der ist jahrelang für Mazda gefahren. Und er hat mich x-mal angerufen und hat also auch mich und mein Management davon überzeugt, dass wir das machen, okay? Habe ich mich breitschlagen lassen und schon wo ich ankam, alles ganz herzlich und da hast du gemerkt, echt, wow, du fährst hier im Werksteam. Ne? Also da hast du mal drei Autos, 100 Mechaniker, alles schön vorbereitet. Ja, hat mich schon mal beeindruckt. Gut, ich durfte nicht ins Nummer 1 Auto einsteigen. Ich musste halt mal wie ein Lehrling im dritten Auto anfangen. Ich glaube 203 oder sowas war.
Genau, 201, 202, 203. Genau, ja. Genau. Da haben wir die 203, 203. Du hast du gesessen, 767B, genau. Ja. Ja. Genau. Das war schon euer Le Mans Auto, nehme ich an, wegen der sehr tiefen Stellung vom Heckspoiler.
Ich glaube, dass das hier späteres Auto war. Ich glaube, mich sagen zu können, das war weiß.
Ja.
Es war das Nummer 1 Auto, glaube ich.
Wir gehen mal ein kurzes Stück weiter. Jetzt kommt gleich der weiße und noch ein anderer. Das ist der 202, das ist der 201. Da saßt du nicht nicht drauf.
Nee, dann war es tatsächlich der.
Ja, also ich habe zwar doch
ein weißes Auto in Erinnerung, aber es ist halt, wie gesagt, 30 Jahre her.
Ah ja,
also Bilder belegen es. Ja.
Ich meine, man muss auch sehen, du bist ja nicht nur Le Mans gefahren. Du hast dann ja Vorbereitungsrennen gehabt, du hast ja sicher Testfahrten gehabt und wer weiß, wie die drei Autos in diesen Rennen geteilt wurden oder welche Lackierung die hatten.
Also 89 hatte ich überhaupt, wie gesagt, ich bin in Kanada eingestiegen, ins Flugzeug, in Paris ausgestiegen und in das Auto eingestiegen. Kein Meter Test, gar nichts. Also die ersten Meter, was ich gefahren bin, waren, was weiß ich, Donnerstags oder Mittwochs, wann es losging. Und gleich, ich habe gedacht, mein Gott, super, das Auto liegt, das hat ein Gefühl, das fährt die gerade runter mit einer Hand, gut, es ist zwar keine 400 gelaufen, aber 300, 320 hat das Auto auch geschafft, was wir mit einer Hand machen können. Ja. Es war so einfach zu fahren und so sicher und da habe ich mal wieder richtig Spaß bekommen, eigentlich Le Mans zu fahren. Ja. Gut, die haben mich jetzt in dem Jahr mal als Art Lehrling gesehen, lass mal eben mal fahren und dann durfte ich das Nummer 3 Auto fahren mit, ich glaube, Terrada und was weiß ich, wenn es da noch gegeben hat. Also es war ein deutsch-japanisches Team, waren nur Japaner, soweit ich weiß. Und, aber das Rennen ging los und ich bin dann irgendwann mal losgefahren und war immer schneller und schneller und plötzlich kam ich an das Nummer 2 oder das Nummer 3 Auto und dann dachte ich, ja, was machst du jetzt? Darfst du da vorbeifahren? Habe ich gedacht, du willst ja einer mal was sagen.
Ja, gibt's hier in so Ferrari, der mich da herausführt?
Probierst es mal, fährst du mal an den vorbei. Aha. Und ja, und dann haben wir so ein bisschen auf dem Geraden miteinander gespielt. Der hat sich mal angesaugt und ich dann wieder angesaugt. Und aber irgendwie habe ich mich dann halt mal durchgesetzt. Und ich denke, das hat ihm ganz gut gefallen, dass ich mit dem Nummer 3 Auto da locker bei Nummer 2 und Nummer 1 mithalten konnte in der Geschwindigkeit. Und ja.
Also wenn ich mich erinnere, hast du, wie du sagst, es gab logischerweise, wir waren insgesamt 9 Fahrer und es gab aus meiner Sicht 6 Japaner und es gab einen Franzosen, Dieudonné.
Ja, der David Kennedy und der Pierre Dejeuner.
Oder so.
Ja, ich glaube, so spricht man es aus. Ja.
Entschuldigung, Herr
Dejeuner. Belgier.
Belgier auch noch. Oh Gott.
Die sind auch auf ein Auto gefahren. Ich glaube, das war das Nummer 1 Auto.
Ja, genau.
Und
du warst meines Erachtens nach mit 2 Japanern in dem Auto.
Das erste Jahr, wo ich gefahren bin.
Wie ist es mit Japanern im gleichen Auto zu fahren? Blöde Frage. Also ich meine, Japaner sind auch ganz normale Menschen wie du und ich, logischerweise. Aber gab es Unterschiede? Gab es irgendwas? Gab es zum Beispiel Beschriftungen im Cockpit, die schwierig waren?
Nein, also
Englisch.
Ja. Okay. Gott sei Dank.
Ja, genau. Stop. okay, blöde Frage.
Aber es ist ja auch in England gebaut worden, das Auto.
Ja. Also, okay. Wer hat das Auto in England gebaut? War das schon Tom Walkinshaw oder
was war der? Nein. Müsste ich jetzt in der Motorsport aktuell nachgucken. Netzteam war ein großer
Bericht. Genau, das ist auch ein
da stand
ihr,
alles.
Ihr diskutiert weiter.
Oder eben.
Nigel Stroud heuerte 1986 bei Mazda Speed an. Ja. Danke Motorsport aktuell. Genau. Für die von Takayoshi Ohashi geleitete Sportabteilung des japanischen Herstellers konstruierte er den 757. Und dann geht der Text garantiert interessant weiter, aber wir wollen die jetzt hören.
Genau.
Also Nigel Stroud.
Nigel Stroud war der Konstrukteur. Ja. Ja. Es gab ein Team in England, wo das gebaut hat, fällt mir jetzt der Name nicht ein, war aber letztlich vor ein paar Wochen in der Zeitung. Ja, wie ist es mit Japanern zu fahren? Ja klar, Englisch ist die Sprache, die verhalten sich, ich sag mal, wenn es um die Abstimmung geht vom Auto,
Die Rennstile, wie man fährt, die Rennstrecken sind jetzt auch nicht so. Also Suzuka ist eine tolle Strecke, Fuji eine tolle. Also da gibt es jetzt nicht irgendwas, was die vom europäischen Rennfahrer per se unterscheidet, oder?
Ja, du musst dich halt in dem ersten Jahr ein bisschen zurückhalten. Du hast natürlich als Formel-Experte ganz andere Ansichten über das Auto, aber ich habe das als, wie soll ich sagen, ein spannendes Wochenende gesehen mit Marathon-Einsatz. Ja, so bin ich da locker ran und das hat dann echt Spaß gemacht. Ja. Ich sag mal, ich konnte mich ja nur teamintern ein bisschen duellieren mit denen, ja. Und dann haben die konnten es gar nicht glauben, das Nummer 3 Auto, wenn der Weidler so schnell fuhr wie das Nummer 1 Auto. Ja. Obwohl das mehr Leistung hat und ein Jahr älter war und ein paar Specs mehr gehabt hat. Und da wurde ich natürlich das nächste Jahr sofort befördert und ich musste dann auch nach dem Rennen antreten zum Rapport, ja, mhm. Und dann wurden mir dann so Fragen gestellt, also Herr Weidler, lieber Volker, was müssen wir machen, um dass das Auto nächstes Jahr schneller fährt?
Ja, cool.
Wir wollen
cool,
das
cool,
wissen cool. Und dann habe ich halt denen alles so aufgezählt, ich habe gesagt, wir brauchen mehr Leistung, wir brauchen am besten ein anderes Getriebe, und vor allem habe ich gesagt, was ich brauche, ich brauche eine Anzeige im Auto, wo wir sagt, wie viel Liter habe ich jetzt die Runde verbraucht? Oder okay. Irgendeine Zahl, ob das jetzt Liter ist oder irgendein Faktor pro Kilometer, ist mir wurscht. Ich muss irgendwas sehen, nicht eine Runde später, weil das war ja so, du hast ja keine Funkverbindung, du hast ja auch keine, nicht geredet, so wie heute, dass das alles voll mit Telemetrie war. Nein, das sowas gab es, vielleicht Gott sei Dank oder wie auch immer, es gab es nicht. So habe ich ein Boxenschild bekommen, eine Runde später, das muss man sich vorstellen, war dann 12 Liter gestanden.
Es gab ja auch häufig Ausfälle, dass Teams-Fahrer sich verschätzt haben und dann blieb das Auto liegen, gerade in Le Mans, oder?
Ja, was kann ich mit der Information tun, die eine Runde alt ist mit 12 Liter?
Ja, klar.
Ja, ich kann mich ja nicht sofort adaptieren, ich muss mich ja zurückerinnern, was war eine Runde vorher, wie bist du da gefahren? Ja,
genau.
Hast du da überholt und so weiter? Und ich wusste, dass die anderen Autos des Mercedes und so weiter, die haben alle schon diese telemetrischen Daten und das haben wir ja in Japan schon in der Formel 3000 und so, solche Sachen gehabt. Haben die noch gar nicht gehabt.
Okay,
ja.
Okay.
Und so habe ich denen halt mal, ich nenne es jetzt mal so, ein paar Hausaufgaben gegeben, dass sie fleißig mitgeschrieben und dann haben die für nächstes Jahr, dann habe ich auch gesagt, jetzt seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt mal so direkt zu euch sage, wir müssten auch 3 gleichwertige Fahrer haben.
nicht leicht, das zu sagen. In Japan, japanisches Team zu japanischen Fahrern.
Ja, also, oder? Dann haben die das nächste Jahr darauf, 80, dann den Johnny Herbert und den Bertram Gachot geholt und haben uns zum Dreierteam gebaut. Mhm. Und dann ging die Arbeit auch richtig los. Also wir sind dann schon 1990 in Le Castellet. 2 oder 3 Tage haben wir da Tests gemacht. Hat nicht so 100% funktioniert, hat aber geregnet. Und wir wollten also mehrere, also nicht ein 24-Stunden-Test machen, sondern wir wollten gleich mal 2 24-Stunden-Tests hintereinander machen. Ja. Wow. Also das ist mal richtig Arbeit, da gehst du auf dem Zahnfleisch. Ne?
Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Da habe ich eine Frage dazu. Ich habe ein bisschen was ja gelesen gehabt und da sind 3 Namen ins Spiel gekommen, die bei Mazda, denke ich, auch mal für dich dann eine tolle Rolle gespielt haben. Ich glaube, der mit diesen 2 24-Stunden-Tests, das war Hugues Chonac, oder? Der das befohlen oder empfohlen oder ja, das scheint so ein 100%iger gewesen zu sein, von Oreca, der Chef. Ne?
Ja gut, es war ein Vollblut-Renningenieur, der Hugues Chonac.
Ja.
Und der wollte natürlich so gut wie möglich als Teammanager und Teamvorbereiter da reingehen, weil die Autos waren nicht unbedingt die zuverlässigsten. Oder wenn du natürlich mit neuen Techniken kommst und musst du das natürlich für Le Mans auch mal testen.
Also hier in dem Motorsport aktuellen Artikel, der fantastisch war, stand genau das drin, dass er eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen der Vater des Sieges in seinem Element war, weil er euch diese Zuverlässigkeit dann überhaupt erst gebracht hat. Denn, also wir reden ja jetzt schon hypothetisch über 91, das kommt, hier sind wir ja noch bei 90.
Sind wir noch bei 90,
ja. Seid aber alle 3 angekommen. Also da seid ihr 7., 9. und 12. geworden. Du bist 12. geworden mit dem 203. Das
89. 90 ist das 202er Auto, glaube ich, war in der 90-202er.
Okay.
Ist ausgefallen in der Nacht.
Okay. Ja.
Weil es einen ganz banalen Batteriekurzschluss gegeben hat.
Ja,
unglaublich.
Ja. Da war ein feuchtes Rennen dann.
Irgendwas feuchte oder ein Kabel, ich weiß es nicht. Ich glaube feuchte, weil es geregnet hat. Ja. Kurzschluss.
Naja, bei 320 Stundenkilometer hat von vorne Feuchtigkeit, die kommt durchs ganze Auto.
Ja, das war die Batterie so ins Monocoque eingebaut und das war anscheinend nicht ganz dicht und da ist dann Wasser da reingeflossen und schade, hätte es nicht einen Kilometer, zwei Kilometer später sein können, hätte das noch bis zur Box geschafft.
Ja. Genau. Ja, super. Ja, dann wissen wir ja jetzt, dass die Vorbereitung für dich toll lief. Also Hugues de Jonnac habe ich schon erwähnt. Und dann gibt es natürlich den Herrn Takayoshi Ohashi. Ich glaube, der hat auch für dich eine Menge bedeutet, weil du gesagt hast, er war auch einer, der dann den Sieg 91 durch seine Arbeit vorbereitet hat.
Ja, der Ohashi war auch immer der Mann. Ich gehe mal davon aus, dass er von dem ersten Einsatz recht beeindruckt war von mir. Und er hat dann mit den Ingenieuren nach den Rennen, oder ich glaube, wir haben uns auch mal weil ich ja die japanische Formel 3000 Meisterschaft dann gefahren bin, haben wir uns auch mal in Tokio getroffen und hat mich immer gefragt, was können wir machen, um nächstes Jahr schneller zu werden? Was können wir noch besser machen? Mhm. Ja. Mhm.
Super.
Und auch ein entscheidender Faktor war, dass wir von den Stahlbremsen auf die Carbonbremsen umgestiegen sind.
Okay.
Mit den Stahlbremsen hätten wir wahrscheinlich ohne Scheibenwechsel durchfahren können. Und dann habe ich aber gesagt, wir können so viel mehr Zeit gewinnen durch die Carbonbremsen, die um erhebliches an Rundenzeiten und besser sind. Müssen wir halt mal trainieren, Entschuldigung, wenn ich so sage, dann müsst ihr halt mal trainieren, ein paar Tage lang, wie das rucki zucki die Anschalten wechseln können. Das darf ja kein
Gerade bei diesem
Thema sein. Ja,
so Vollspeed-Runterbremskurven wie Mulsanne oder Indianapolis zum Beispiel, da bremst du dich ja auch, weiß ich nicht, damals, mit fast 300 bremst du dich in Indianapolis rein, oder?
Es ging ja dann auch um diese zwei Schikanen. Und gerade in diesen zwei Schikanen, wo du von maximaler Geschwindigkeit runterbremst, und zwar kam das dann auch später während dem Rennen, wo wir zu viel Sprit verbraucht haben, aber da kommen wir vielleicht noch 91 dann drauf, mussten wir jede Menge Sprit, ich glaube, es waren 400 Liter Sprit, was wir wieder reinfahren mussten, weil wir drüber waren. Und da haben wir einfach beschlossen, dass 8 Leute von 9000 gehen wir jetzt auf 7,5, maximale Drehzahl auf den Geraden und versuchen so spät wie möglich zu bremsen, um einfach den Zeitverlust, was wir auf der Geraden verlieren, einfach wieder beim Bremsen reinzuholen.
Genau, du kannst eine Menge reinholen dadurch. Ja. Wenn jemand früh den Anker werfen muss, dann kannst du da natürlich in dieser Anbremszone, die sind ja 300, 400 Meter möglicherweise dann, ja, wenn so ein Mercedes Sauber, die fuhren ja fast 400, 380 nehme ich an. Ja.
Die mussten viel früher in die Bremsen, und da konnten wir uns ranbremsen und wenn du verrückt warst, dann konntest du auch mal einer überholen. Aber es waren schon gute Jungs
da drauf. Besonders tricky in Le Mans mit dem King vor der Mulsanne-Kurve, oder? Also auf PlayStation schon immer kriminell schwierig. Aber wenn du dann noch direkt vor dir so einen verwirbelnden Sauber hast und dann, Wahnsinn.
Also so ein Riesenteil, wenn du hinter dem herfährst, siehst du gar nichts mehr, was vor dir los ist. Ja. Aber du musst dich im Windschatten ansaugen, um die letzten Kilometer zu bekommen. Also,
und manchmal war es ja nicht nur einer, manchmal waren es auch gleich noch zwei oder drei von denen, ne? Oder? Also jetzt nicht Mercedes,
weil Mercedes Jaguar war eine Armada, Porsche. Aber am Anfang hatten wir mit der Mercedes so nichts zu tun, weil die waren einfach im Rennen. Eine Hausecke schneller wie wir, sie waren halt nicht ganz so zuverlässig wie wir.
Ja, und haben halt deutlich mehr Sprit gebraucht als ihr.
Also wahrscheinlich, ich meine,
das ist ja nun immer so diese ganze Rechnerei. Ja? Werden ja heute auch Rennen dadurch logischerweise in Le Mans entschieden, dass zwar einer der Schnellere ist, aber halt einfach viel öfter tanken muss oder Reifen mehr verbraucht und dadurch öfter Reifen weg oder. Ja? Also immer auch eine Strategieseite. Also dann wollen wir vielleicht ins 91er Rennen starten. Da kannst du vielleicht, das ist jetzt eine typische Startszene, das ist allerdings 2 Jahre vorher, da bist du nicht mit drauf. Aber einfach mal um so eine Startszene oder Le Mans an einem Start zu zeigen, das ist doch unfassbare Atmosphäre, oder? Wie ist es als Fahrer da unten zu stehen?
Also um mal die ganze Veranstaltung mal anzusprechen, Le Mans ist eine Wahnsinnsveranstaltung. Ja. Du reist eigentlich schon montags an, weil dienstags geht schon mit den Papieren, mit Scrutineering los. Fantastisch ist dann mitten in der Stadt, werden die Rennwagen reingeschoben von der Kathedrale.
10.000 Leute schon da, die vorher kommen.
Genau, alles abge... Also was heißt heutzutage, wäre alles abgeriegelt, da sind ein paar Zäune aufgestellt worden, da waren die Fans nebendran gestanden, also viel mehr Nähe, Fannähe, was wie heute ist, es ist also gar nicht vergleichbar.
Das stimmt, aber Gott sei Dank ist in Le Mans immer noch so. In der Formel 1 und anderen bist du so abgekordet und meet and greet, und in Le Mans ist es eigentlich immer noch gewünscht, dass du so nah dran kannst. Spätestens dann bei der Fahrerparade, die gab es bei dir
das auch. Das hat ja der Alonso damals auch gesagt, dass er zur WEC gewechselt ist, nach Le Mans, hat er auch gesagt, in der Formel 1 war das ja alles sehr strikt getrennt, die ganzen Fans von den Fahrern. Als er dann Le Mans war, beziehungsweise eine WEC, hat das dann auch eben bestätigt, dass einfach die Fannähe sehr viel größer ist als in anderen Rennserien.
Also als Porsche, genau, 100%, als Porsche zurückkam 2014 nach Le Mans, da waren da Thibaut Bernhard, die ganzen alten Le Mans-Haudegen, alt in Anführungszeichen, ja. Und dann war ein Mark Webber dabei, der gerade aus der Formel 1 kam, und der war noch so arrogant und abweisend und irgendwie so ganz hinten und nö, Interviews, ich bin hier der Macker. Und ein Jahr später war er dann auf einmal so in diesem Le Mans-Gemeinschaftssinn. Hast du den auch erlebt?
Mark Webber, nein.
Nein, ich meine so diesen Le Mans-Spirit, dass du...
Ja,
so
wie du, den oder? Suchte ich jetzt eben so ein bisschen rüber zu bringen und zu erklären, dass das alles ja schon dienstags anfängt, eine riesen Veranstaltung ist, auch zeitlich gesehen, ja. Und dann geht es ja mittwochs schon mit ersten Testfahrten los, Donnerstagnachts das Qualifying, freitags dann mal ein Ruhetag, wo du ein bisschen auch als Fahrer nochmal runterkommen kannst vor dem Riesenmarathon, was ja kommt, und dann kommt der gigantische Samstag-Sonntag, was ja eigentlich 48 Stunden nonstop bist du ja. Ja, mal zwei, drei Stunden mal zwischendrin schlafen, aber...
Ja, Adrenalin pur und auch Interviews vermutlich und ganz viel Zeug und natürlich dann Teambesprechungen. Du bist ja...
Ist ja keine Ein-Mann-Veranstaltung, weil du hast natürlich mit drei Kollegen auf dem Auto abzustimmen und du bist ständig eigentlich mit dem zusammen. Du bist die ganze Woche ist dieses Team... Ein eingeschweißtes, eingeschwörtes Team, wo auch ein bisschen aufpasst, was sagen wir jetzt zum Schwesterauto, da gar nicht so arg viel sagen.
Ja,
wir behalten unsere
größte Konkurrent.
Ja, genau. Wir behalten mal unsere Geheimnisse für uns.
Und Wetter, und du kannst ja alles nicht unbedingt ablesen. Also ich meine, ich war jetzt immer als Aussteller da in Le Mans, da hast du oftmals mittwochs Regen, donnerstags trocken, dann ist das Qualifying vielleicht gut. Ja, aber du weißt ja nicht, wie der Samstag wird. Dann hast du mitten im Rennen hast du trocken, Regen, dann in Anarsch regens, bei uns ist trocken. Ein unfassbar komplexes und kompliziertes Rennen, oder?
Richtig, kann man nur noch mit 24 Stunden Nürburgring vergleichen, wo es ähnliche Voraussetzungen gibt.
Ja.
Aber wie du sagst, das ist eine unheimlich komplexe und eine Riesenveranstaltung.
Also ich für mich vergleiche es immer so mit Olympischen Spielen, Eröffnungsfeier. Also du hast so viele Nationen, du hast so viele Menschen, nicht nur Gäste, sondern auch Fahrer und Teams. Und das ist so ein bisschen, ich finde, wie der Höhepunkt, also ist fast eigentlich auch so ein bisschen diese Formel-1-Rennen zusammen, wegen der Multinationalität an einem einzigen Tag.
Ja, also ich wie du schon gesagt, das Le Mans ist Le Mans und es ist der Höhepunkt des Jahres.
Absolut, Also ich finde auch, und du merkst ja auch, wie viele Formel-1-Fahrer danach lechzen, endlich mal in Le Mans zu fahren, nachdem sie dann vielleicht 5 oder 7 oder 10 Saisons Formel 1 gemacht haben, ist es für so einen Alonso oder andere immer noch der Höhepunkt, dann mal in Le Mans zu starten. Ja? Und so eine Erweiterung oder vielleicht sogar der Höhepunkt der Karriere.
Ja, vor allem, du merkst halt in Le Mans, meiner Meinung nach, jeder ist sehr gut drauf, egal ob es Fahrer ist, egal ob es Mechaniker ist vom Team, egal ob es die Zuschauer sind. Also es ist so, wie du sagst, das Highlight im Jahr, wo sich einfach jeder drauf freut.
Mittelpunkt.
Und genau, das ist der Mittelpunkt. Ja. Und diesen Spirit, und das versuche ich zum Beispiel oft Freunden zum Beispiel zu erklären, wie das ist. Man kann es nicht in Worte fassen. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Punkte, glaube ich, dass man als Fahrer, so wie du, wahrscheinlich noch mal mehr im Bad der Gefühle da schwebt wie ein Zuschauer wahrscheinlich, ne?
Ja, Freude, Gefühle, man arbeitet ja auch daran hin. Klar, freuen wir uns auf das, haben wir uns gefreut, aber vorher die Arbeit, die reingesteckt wurde, die Testfahrten, da fängt das schon im April an, die ganze Vorbereitung. Und ich habe ja nicht nur die Vorbereitung gemacht, ich musste wieder zurückfliegen nach Japan und das machen. Das war schon ein ziemlicher Aufwand und anstrengend für mich, aber es hat sich dann dank vielen Personen, die der Motorsportchef da eingesetzt hat, ja, da kam ja noch die Leitfigur Chucky X dazu.
Genau, eben gesehen, ja. Wie stehst du zu dem?
Ja,
wie standst du damals?
Also ich meine, wenn du als ich sag mal, als unbeschriebenes Blatt im Le Mans vor Chucky X stehst, der damals 6-mal gewonnen hat,
Klar. Die Formel 1 gefahren ist.
Ja. Er hat sich dann danach, nachdem wir gewonnen haben, ist er dann zu uns gekommen und hat gesagt, er freut sich so riesig und er bittet uns, sagen zu dürfen, das wäre sein 7. Le Mans-Erfolg. Ne? Ah, cool. Konnte er eben ja keiner ihm verweigern. Ja, sagen, natürlich,
gönnen wir es. Aber er hat ja auch den hübschen Lack bei euch mit reingebracht, so wie ich zwei Artikel und was auf YouTube gesehen habe. Hat er, glaube ich, hübschen Lack?
Oder umgekehrt, wie auch
oder
immer.
Umgekehrt.
Ich weiß es so genau auch nicht mehr. Es ist sehr viel Politik im Hintergrund betrieben worden, wo ich auch nicht weiß. Und,
genau,
und
wer weiß, wer heute alles was richtig und was falsch schreibt. Genau. Bist du den Start gefahren?
In diesem Jahr bin ich den Start gefahren.
Also 91, genau.
Die anderen Jahre bin ich nicht den Start gefahren.
Mhm. Ja. Wie ist der Start? Das muss die Hölle sein. Du rollst diese Formation Lab ab. Ihr habt einen rollenden Start.
Ja, Le Mans Start, ne?
Ja.
Nee, Entschuldigung, also, Le Mans Start ist ja früher der typische, rollender Start gewesen.
Ja, ein rollender Start, es muss die Hölle sein. Also ich stelle es mir unfassbar vor, so viele Autos, also rein emotional.
Genau, also es geht doch schon los mit dieser Warm-Up-Lap, so viele Autos, das Feld ist ja voll besetzt mit roundabout 80 Autos, ja. Es ist ein Riesenfeld, allein die Warm-Up-Runde, du versuchst die Reifen warm zu machen, so viele Autos und dann musst du dich natürlich darauf konzentrieren, wann geht's los, wann ist Green Light? Ja?
Weißt du noch, wie viel da ihr auf dem Grid wart? Ich habe es mir dummerweise hier nicht aufgeschrieben, ich hatte die Info, aber ich weiß nicht mehr auswendig. Also ihr wart nicht so weit vorne.
Gut, wir konnten ja keinen Qualifying Boost geben, aber wir waren für unsere Verhältnisse, ich glaube so um den 10., frag mich nicht genau, 9., 10., 11., etwas.
Ja. Was aber schon top war, weil man sich überlegen muss, dass da ja 3 Jaguar, 3 Mercedes, man hatte Porsche noch immer, musste man auf dem Tableau haben, du hattest vorne mit Peugeot 2 ganz neue Waffen, die der ACO durch diese wundervolle Regelung, dass die 5-Liter-Autos erst ab Grid, ab Stadtreihe 5 starten dürfen, war natürlich Peugeot im Mittelpunkt. Ja. Was war das für dich? Die kamen ja relativ neu dazu. Hat das für dich was bedeutet? Ihr hattet auch einen 3,5-Liter-Motor.
Ja, du guckst ja halt diese neue Klasse, schaust da mit einem Auge rüber, aber die sind ja eine eigene Klasse eigentlich für sich gefahren. Ja.
Ja.
Und soweit ich mich erinnere, waren die machbar, also von unserer Geschwindigkeit waren sie etwa gleich oder sogar langsamer. Guckst du das mal an. Ja. Für mich war das in dem Moment noch gar nicht so greifbar, dass ein Jahr später man auf diese Formel, so nenne ich es jetzt mal, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. So eine schöne Formel, was man in die Welt gesetzt hat, mit verschiedenen Motorenformeln, ob das ein Wankelmotor ist, in V12, in Boxer, 6-Zylinder, was auch immer.
Tolle Marken.
Und das hat man kaputt gemacht, indem man so eine idiotische 3,5-Liter-Formel im Kopf gehabt hat.
Hast du eine Ahnung, was da die Intention war? Wollte man jetzt Peugeot pushen oder war das irgendwie so, wir wollen jetzt von 5 Liter auf 3,5? Ich meine, es gab ja immer auch mal so die ein oder andere innerfranzösische Bestrebung. Ne? Also
Ja gut, also, klar. Ich glaube auch ein Franzose war der Motorsportpräsident von der FIA damals.
Ist halt mal so passiert, der Herr Balestre, oder?
Ja.
Also ich fand es auf jeden Fall, es gab über Le Mans 91 gibt es einen englischen Film, 1,5 Stunden, es gibt einen französischen Film von einer 3/4 Stunde. Und wenn man sich allein diese beiden anschaut, dann, ja, Grande Nation, ne? Man lebt natürlich auch dann mal davon, dass man so ein Peugeot in den Anfangsrunden dann natürlich vorne sieht.
Vielleicht noch zwei Sätze zum Qualifying, warum, sagen wir mal, auf den nicht schlechten, aber auch nicht so, es wäre mehr drin gewesen, aber wir haben uns so vorbereitet, nur Rennen, wir haben überhaupt keine Sekunde mal da gedacht, wo wir waren, lassen wir mal die Fahrer auf dem Qualifier-Reifen fahren.
Ja. Ja, okay.
Man hat das Erfolg, wenn du fährst das Qualifying und dann stecken die mir die Qualifying-Reifen drauf. Kein Meter vorher jemals diesen Michelin Qualifier oder Dunlop, was wir da gehabt haben, ja, gefahren. Mhm. Und da habe ich das Auto als erstes mal in der ersten Versuch übers Kiesbett in der Mulsanne gesetzt. War nicht ganz so gut, okay. Dann gehst du natürlich mit dem zweiten Satz etwas konservativer, also vorsichtiger um, dann nimmst du da. Also es wäre mehr drin gewesen, wenn ich etwas mehr Erfahrung gehabt hätte.
91 waren die S's noch hinten, die enge Kurve. Ne? Das ist ja jetzt heute umgebaut und sehr weitläufig. Also du hattest dann ja quasi zur Dunlop hoch und drüben runter.
Ich bin Mulsan beim ersten Mal anbremsen, habe ich gedacht, wenn ich hier bremse und mit Qualifier drauf, du schätzt ja so ein Qualifier, da gehst du volles Risiko ein, da sage ich, naja, 40 Meter später muss es schon noch gehen. Ja?
Ja.
Da habe ich das halt probiert, ging halt nicht. Ne?
Ja.
Und dann habe ich halt geradeaus ein bisschen durchs Kies und dann habe ich halt das Auto mal schnell wieder säubern lassen, zweiten Satz drauf und dann habe ich halt etwas früher gebremst.
Das viele andere berühmte Kollegen mit dir zusammen, die sich da irgendwann mal so verewigt haben in der Mulsanne im Kiesbett, oder? Also ja. Ich meine, irgendwann fadet mal eine Bremse und dann, ja genau, solange man nicht in die Mauer kracht, hinten ist alles gut. Du wolltest übers Qualifying, das war das, was du übers Qualifying?
Ja,
genau. Ja, Rennen wurde dann für euch später spannend. Die Peugeot waren am Anfang so gehypt, fielen dann aber nach 3-4 Stunden war ein junges Auto relativ schnell aus. Und dann waren eigentlich so Jaguar und Mercedes.
Genau, Jaguar und Mercedes waren die Favoriten, nachdem die Peugeot ausgefallen ist. Porsche ist ja auch damals vorne mitgefahren. Nachdem die ganzen Fahrzeuge nach und nach ausgefallen sind im Rennen. Aber wann kam euer Team so in den Fokus, dass ihr siegesfähig seid?
Ja,
also weil ihr wart ja auf der Außenseite.
Auch da nochmal kurz aus holen. Wir waren dann nach dem Qualifying in der Teambesprechung gesetzt und dann wurde festgelegt von dem Motorsportchef, okay, Auto Nummer 1, also Nummer 55, die habt volles Rohr, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr habt keine irgendwelche Beschränkungen, macht, was ihr, macht, was ihr wollt, macht the best out of it. Yeah, ja?
No prisoners, go for it.
Yeah. Genau, go for it. Ja. Yeah. Und die anderen Autos haben natürlich irgendwelche Beschränkungen gehabt, Drehzahl und Rundenzeiten und so weiter. Und wir haben dann einfach gesagt, super, besser kann es gar nicht laufen für uns. Ja. Jetzt geben wir mal volles Rohr von Anfang an, was wir können, was körperlich da ist. Ja. Und sind von Anfang an Anschlag gefahren, was gegangen ist. Ja.
War aber auch immer dein Ding, hast du mir erzählt. Oder du bist eigentlich immer gerne... Oder,
ja, das oder ist es eigentlich, was ich damals schon gesagt habe. Auch da wieder 2 Jahre zurück, Porsche Krämer. Erwin Krämer hat mir erklärt, ein 24-Stunden-Rennen muss man konservativ angehen, das zurückhalten, da darf man nicht über die Curbs fahren und da muss man das Auto schonen. Gut, habe ich mir so angehört, habe mir gedacht, warum stellst du nicht einen Taxifahrer aus Paris ein? Ja? Warum nimmst du mich? Warum vernimmst du mich, um langsam zu fahren? Ja,
genau, für was sind die Curbs dann so, dass man drüber fahren kann? Genau.
Und wie gesagt, das Auto von Mazda ist auch so gebaut worden, dass du volle Kanone über die Curbs donnern konntest. Das hat das alles weggesteckt und auch 24 stark. Stunden. Wir sind los und haben uns eigentlich von Stunde zu Stunde am Monitor nach vorne gearbeitet. Ich konnte es manchmal selbst nicht glauben. Es gibt so gar nicht. Wir sind jetzt hier Sechster oder so etwas. Ne?
Ja.
Oder klasse läuft es. Und dann, ja, ich glaube, wir waren dann so Fünfter oder Vierter. Dann sagen die zu uns, ja Leute, wir müssen jetzt mal umdenken. Wir hätten eigentlich jetzt, ich sage mal so, das haben sie natürlich so nicht gesagt, aber die haben geglaubt, dass wir in der 12. Stunde schon weg sind vom Fenster. Ne? So, jetzt haben die uns...
Weil ihr einfach hochgekocht habt, ihr seid von der Lotte gefahren, hätte sein können, ihr
schaltet aus. Die haben gar nicht geglaubt, dass das Auto das überhaupt aushält.
Ja, ja, wie cool. Ja.
Und jetzt haben wir aber mal 400 Liter zu viel Spritverbrauch gehabt. Ja? Nach Hausnummer. So. Und dann haben die gesagt, komm, also Leute, ihr müsst jetzt unbedingt etwas tun, lass uns mal besprechen, was können wir machen, um das Benzin jetzt wieder reinzuholen. Ne?
Ja,
also
die Regierung, durftet ihr eine gewisse Menge verbrauchen an Sprit?
Ja, das war ja das Tolle an dieser Gruppe C Formel, C1, ich denke bei C2 war es ähnlich. Du hattest für pro Stunde 100 Liter Sprit. Das heißt, 24 Stunden hast du 2400 Liter Sprit, um das Rennen zu machen. Ob du jetzt einen V8 hast oder einen Boxer 6 oder einen Wankelmotor. Das fand ich also toll, warum man diese Klasse kaputt gemacht hat.
Eigentlich eine ganz logische Restriktierung.
Ja.
Eigentlich total logisch.
Total logisch, ja. Ja, und jetzt waren wir halt in der misslichen Lage und mussten das...
Mist, ja.
Ja, ja, wow. Okay. Jetzt kam noch hinzu, jetzt sind wir die Nacht hineingefahren. In der Nacht wird es immer 5 Grad kälter. Du kannst weichere Reifen drauf machen. Und wir haben das geschafft, weil auch viele Autos ausgefallen sind, durch weniger Verkehr. Du schaffst plötzlich die Rundenzeiten mit weniger Drehzahl, mit weniger Höchstgeschwindigkeit,
wow.
Ja.
Wow.
Späten Bremsen.
Ja, du fährst dich auch ein, du ja, merkst.
Genau.
Einlenkpunkte werden logisch, sind so in der DNA und dann die schwierigen Kurven lernst du immer besser und es rollt, oder?
Ja. Genau, ja. Und wir konnten uns, haben uns ausgetauscht, die Fahrer, wie machst du das und pass mal, ach, fahr so und, ja, und so haben wir uns noch gegenseitig Tipps gegeben um die Rundenzeiten, die dann ähnlich waren, wie wo wir in volle Rohr gefahren sind, mit Vollgas, konnten wir pro Stunde das wieder reinholen. Wir
tolles haben immer, Gefühl.
Und wir haben gehofft, kommt denn da mal eine Pace-Car-Phase? Nein.
Das war alles trocken, oder? Es hatte nie Regen, oder?
Nie Regen, es war keine Pace-Car-Phase. Mhm. Dieses Rennen war bis zu dem Status das allerschnellste Le Mans-Rennen, das jemals gefahren wurde. Die meisten Runden, ich glaube, Dr. Helmut Marko hatte bis dahin den Rekord in Le Mans, haben wir um 2 Runden, glaube ich, verbessert. Ja.
Cool.
Und also bis dahin sind wir das schnellste Rennen. Ich glaube, das ist dann natürlich von dem Däne, wie heißt der, Christensen, bestimmt x-mal geschlagen worden in den modernen Autos.
Tatsächlich
hat
es Timo Bernhard geschlagen,
ja.
2010.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja, unglaublich. Also ich habe auch gedacht, das wusste er schon früher, aber nein, erst der Timo Bernhard hat es wieder geschafft, dann den Rekord zu brechen. Ja.
Gut, hat auch mit den Umständen zu tun, es muss trocken sein
genau.
Und darf keine Pace-Car-Phase. Also weil eine Pace-Car-Phase, auf die wir jahrzehntlich gewartet haben, um das Benzin wieder reinzuholen, kam nicht.
Mist, ja. Oder auch 2 Stunden Regen. Ich meine, da fährst du wahrscheinlich
auch ein bisschen
7-8-10% langsamer oder 15% je nach Stärke des Rennens.
Kam nicht, war wunderbares Wetter. Das war
alles hat's trotzdem optimal. Geschafft, habt ihr alle 400 Liter? Musstet
ja, haben wir reingeholt. Also wir haben ganz sehr diszipliniert unser Tempo nicht runtergeschraubt, aber das Benzin gespart. Auch wiederum durch diese Anzeige, die wir bekommen haben.
Ah, ja,
die konnten uns, also wenn wir an der Runde vorbei sind, konnte ich sehen, was verbraucht wurde.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und darauf konnte ich mich sofort adaptieren.
Klar,
ja?
Klar.
Und das war wichtig.
Ja, klar.
Und nicht eine Runde später reagieren. Ja?
Dann war das Reglement aber so offen, dass du diese 400 Liter, die du zu viel hattest, du konntest dir schon wieder runterschaufeln. Das hatte ich jetzt nicht irgendwie disqualifiziert zu irgendeinem Stop-and-Go-Quatsch oder sowas, sondern die konntest du dann wieder zurückarbeiten.
Ja, du musstest halt ankommen.
Am Ende hast du 2000 Liter.
Und du hättest auch 10 Runden warten können in der Box, bis es komisch ist. Wäre auch möglich gewesen.
Ich habe Corvette mal gemacht irgendwann. Da sind sie ausgepfiffen worden, wie verrückt.
Ja.
In einem GT-Rennen haben sie irgendwie 17 Runden geführt. Dann waren sie 5 Runden an der Box, um die Autos sauber zu machen. Also das ist noch nie ein Auto.
Ja, das ist ja, ich sag mal, ein bisschen unschuldig. Sportliche.
Ja, ist dämlich. Das haben sie nie mehr gemacht. Die haben gemerkt, dass 70.000 Engländer das nicht toll finden. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, also wir sind jetzt mitten in der Nacht. Du fährst jetzt gerade die Mulsanne runter. Den Unfall, wenn du da runtergefahren bist, den hattest du dann vergessen, als du im Mazda saßt.
Der kam nie wieder. Wo ich dann in die Mazda gestiegen bin, habe ich 1000%iges Vertrauen in dieses Auto, in die Mechaniker gehabt, die professionell waren.
Super. Du bist mit Bertrand Gachot und Johnny Herbert gefahren. Gab es jemanden, der mehr gefahren ist als die anderen? Also Also 24 Stunden kann man, 8 Stunden fährt jeder Fahrer. Ist jemand mehr gefahren bei euch? Ist Bertrand oder Johnny Herbert oder du?
Also Johnny und ich sind die meiste Zeit im Auto gewesen, weil Bertrand hatte von seiner Größe her mit diesem Auto Probleme.
Der war deutlich größer als wir. Ja, der war, glaube ich.
Der ist immer mit dem Helm angeschlagen.
Gurney-Bundle hätte er gebraucht. Ja, okay. Und dann ging es in die Nacht, in die Morgenstunden rein und euer Auto wurde eigentlich nur besser wahrscheinlich, oder? Und so, die anderen.
So wie du sagst, es wurde. Also, genau. Wir wurden auf alle Fälle nie schlechter, also Zeiten waren immer konstant, aber die anderen haben immer mehr Probleme bekommen und nachgelassen. Und
da haben wir jetzt gleich ein richtig tolles Foto und das beerdigt dann quasi das führende Auto ewig geführt.
Ja.
Und dann, und jetzt ist der Gag des Jahrtausends, ich hoffe, dass die Story, die ich danach gelesen habe, stimmt, ich glaube aber schon.
Du hast das auch nochmal gefunden.
Du hast auch nochmal gefunden, die ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast von Mercedes, aber also die Jungs mit diesen Sauber C9 haben, oder C11 haben ja richtig abgesahnt, die Rennen zuvor, waren eigentlich auch mit unter den schnellsten und fühlten sich glorreich und waren es natürlich auch, weil ein super Auto, tolle Besetzung. Und dann sind sie nach Le Mans gefahren und damit der Mercedes innen noch ein bisschen schöner ist, haben sie den Motorraum eloxiert. Und diese Eloxierung hat bewirkt, dass nach so und so vielen Stunden Fahren die Lichtmaschinenhalterung porös wurde. Und nur dadurch sind die Lichtmaschinen dann entsprechend zu Schaden gekommen. Und das eine oder andere, und vor allem er hier, zum falschen Zeitpunkt stehen geblieben, ja. Also zuvor die 31 mit Kreuzpointner und Schumacher, gleiches Problem. Und heute wissen wir, dass all diese anderen Informationen, die rausgegeben wurden, das war nicht die Lichtmaschine selbst, es war nur die Halterung, die dummerweise, weil es so schön war, eloxiert wurde. Und hätte man das nicht gemacht, denn alle Rennen zuvor haben die Autos durchgehalten. Unfassbar. Als ich es gelesen habe, so ist Rennsport, oder? Du machst irgendwas, denkst, du machst es toll und das vernichtet dir dein Rennen. Also ich meine, es ist ja traurig und wir lieben genauso Mercedes, auch wenn es in dem Rennen dein Gegner war. Und wir freuen uns, dass es so tolle Autos von Mercedes da gab und es ist jetzt auch nicht irgendwie gehöhnt, sondern so ist Rennsport, oder? Ein 50-Cent-Artikel und Feierabend.
Ja, manchmal schießt man auch über sein Ziel hinaus.
Ja, ja.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal mit dem Eloxieren, also habe ich noch nie gehört, die Story.
Also,
wenn es so war, dann...
Das war jetzt nicht irgend so ein seltsamer YouTube-Kanal, das ist Motorsportseite gewesen, die das wissen muss. Und ich schick dir den Artikel. Also war auf jeden Fall hochinteressant. Und wie auch immer, vielleicht war es auch wirklich anders. Manchmal schreibt ja jemand was Tolles und es stimmt dann nicht. Die waren aus dem Rennen und auf einmal, ich glaube, du saßt am Steuer, als klar wurde, hoppla, jetzt führen wir.
Richtig, das kriegst du ja zumindest zu der Zeit mit, wo du jetzt gerade bist, du fährst ja immer in der Box vorher, dann kriegst du deine Position gezeigt. Aber plötzlich waren alle möglichen Flaggen an der Strecke, die Zuschauer haben mir zugejubelt. Was ist denn jetzt hier los? Oh, kann eigentlich nur was Positives sein, ja, wenn ich selbst britische Flaggen sehe, ja,
ja.
Ich fahre an der Boxstelle P1. Also ich war immer locker, das ganze Rennen,
ja.
Aber du fährst vorbei und bist in Le Mans P1.
Unfassbar.
Ja, dann sagst du, ab jetzt kannst du nur noch alles verkehrt machen.
Ja, Blut erstarrt,
ja.
Du fragst dich, bin ich durch diese Kurve schon mal gefahren?
Nee, da gehen dann plötzlich Dinge durch den Kopf. Ja.
Ja.
Ab jetzt kannst du nur noch alles verkehrt machen. Ja. Halt das Ding auf der Straße.
Ja.
Ja, und du wirst automatisch, bin ich mal etwas verkrampfter geworden.
Und du fühlst dich auch wieder verfolgt. Ja. Logischerweise, konsequenterweise. Und es ist Wahnsinn. Gab es noch Autos, die hätten an euch rankommen können, wo ihr sagt, Mensch, wenn der Jaguar das und das, wenn da was passiert, wusstest du was von?
Also die Jaguars waren am Anfang schnell, wahrscheinlich aber auch durch, weil sie sehr viel verbraucht haben. Mhm. Aber die Jaguars, die V12, haben wir alle locker im Griff gehabt, die waren den Level vom Mazda. Mhm. Nur der Mercedes war 2 Sekunden pro Runde schneller.
Ja, ja. Wow.
Der konnte das Tempo durchhalten, wow. Unglaublich. Ja. Wow. Ja. War einfach eine Hausnummer. Schneller.
Ja. Also, ich habe ein Bild von deinem Rennen gemalt, schon vor längerer Zeit. Auf dem Bild sieht man dich führen, in Mulsanne anbremsen, Schumacher hinter dir und ein Jaguar. Und viele, viele, viele Le Mans-Gäste haben dieses Bild beschaut. Wenn sie in unserem Alter waren, dann, oh, I was there, ich war in der Kurve. Und die haben sich alle über euch gefreut. Ob es jetzt Deutsche, Japaner, Engländer oder wer auch immer war, weil ihr wart logischerweise mit der C2-Kategorie und dem Ausfall im Jahr zuvor der Underdog. Und also mit wem ich spreche, die lieben euch alle. Ja, also wenn es die eingefleischtesten Jaguar-Fans sind, also ich weiß, ich habe 2 Bilder, eins an einen ehemaligen Rennfahrer aus dem Jaguar-Team, an Andy Wallace, verkauft. Und der hat das Bild gekauft, wo du führst. Und wo er an dritter Stelle, die kommen da von der Mulsanne, aus dem King in die Mulsanne-Kurve rein. Und die lieben das Bild, sicherlich auch ein bisschen, weil es schön gemalt ist, aber hauptsächlich eben, weil dieser Moment da war. Weil einfach sie sagten, hey, cool, wir Jaguar-Jungs und wir Mercedes-Jungs haben viel gewonnen und wir gönnen es euch Mazda-Jungs total. Also klar, wenn die noch hätten gewinnen können, dann hätten sie euch versucht, da flach zu machen, gar keine Frage. Aber der Geist des Underdogs, das muss was Tolles gewesen sein.
Ja, ja. Es war was Tolles und ich denke auch, alle Leute, wo hier sitzen, haben wahrscheinlich den Sound von einem 4-Rotoren-Wankelmotor nur nicht gehört.
Ja.
Alle Mechaniker, die nichts mit Mazda zu tun gehabt haben, waren froh, dass das Rennen vorbei ist. Jedes Mal, wenn ein Mazda in die Zielgerade rauf, ja. Und dieser ja. Sound und dieses, wenn geschaltet wurde, diesen Knall noch dazu, ja, es muss Wahnsinn gewesen sein und hat auch die Gegner
in den Wahnsinn getrieben.
Ja, sehr, gerade bei diesen ganzen Demo-Labs, wenn der 718 hier manchmal noch fährt.
Also ich denke, selbst in
alle sind an der Strecke und hypen das. Also auch,
ja,
auch
absolut. Jünger,
war der Sound von dem Auto im Auto genauso schlimm wie draußen?
Ja. Ja. Ja, weil das ist ja wie wenn du in der Gitarre innen drin sitzt, so ungefähr musst du das vorstellen. Ja,
ja, du sagst ja, wie weit saß du vom Motor weg? Das kann man in Zentimetern ausdrücken, oder?
Ja klar, da ist noch eine Brandschutzwand hinter dir und dann ist der Motor
8, 5, 7, 9, genau. 12 Zentimeter.
Sagen wir mal maximal 15
Zentimeter. Je nach Anbremspunkt.
Ja.
Genau, Wahnsinn.
Den Tunnel
Also, wir haben keine Filmaufnahmen mitgebracht, aber der Ton ist infernalisch.
Wir hatten ja, 2006 in Silverstone Racing.
Ja, Wahnsinn. Ja, ist ganz, ganz hoch. Und also die.
Eine Kreissäge,
ja. Also, Ferrari 333 waren wirklich sehr, sehr hoch, aber das ist unfassbar. Das ist legendär, wenn du es gehört hast. Also, lässt sich nur mit der Außergewöhnlichkeit von so einem Panos-Motor vergleichen. Also.
Ja, da gibt es auch ein interessantes YouTube-Video drüber, also wer das mal sehen will und hören will, gibt es ein YouTube-Video.
Genau. So, und Volker, du bist den vorletzten Stint gefahren oder den drittletzten?
Nein, der vorletzten. Ich bin ausgestiegen und dann ist der Johnny noch die letzten 1,5-2 Stunden gefahren.
Ja, wie ging's dir dabei? Also die Führung quasi an deinen Teampartner übergeben, wie war das? War es für dich sehr angespannt oder war das eine Situation für dich so ein bisschen dieses, jetzt habe ich es?
Ich wusste, dass die Arbeit an diesem Rennwochenende für mich beendet ist. Und für mich war es sichtlich erleichtert. Ich bin ausgestiegen und habe gesagt, ich kann jetzt nichts mehr verkehrt machen.
Kein Fehler gemacht.
Also ich gehe nicht in die Historie ein, als der Mann, wo den Mazda den Sieg versemmelt hat.
Ja, genau. Da gibt es Kiesbett.
Weil dir wird dann plötzlich klar, hier, ja, du schreibst jetzt hier Geschichte.
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich meine, nachher, weißt du, was dann berichtet wird, du hast einen Reifenplatzer gehabt, aber jeder schreibt irgendwie, Weidler schmeißt die Kiste weg oder was weiß ich, ne? Kannst ja, wenn ja, die Bremsscheibe bricht,
ja, aber trotzdem auch, du kannst dann an Reifenschaden schuld sein, weil du jetzt mal aus Versehen mal nicht aufgepasst hast, dich nicht konzentriert hast und du bist mal kurz raus oder, ja,
also da liegen ich habe mich Teile auf der
wahnsinnig konzentriert, die letzten Minuten mit dem Auto, ich... Kein Fehler machen, reiß dich zusammen. Du bist zwar fix und alle,
ja,
aber du machst jetzt und keinen Fehler mehr.
Le Mans ist ja auch immer Glück. Und du hattest sicherlich ja auch Überrundungen. Also du hast ja auch bei Überrundungen, hast ja auch immer so ein Mikrorisiko.
Da hast du vorher gar nicht dran gedacht. Du fährst da ran an den und sagst, da bremse ich mich rein, egal was passiert. Und wenn ich den ein bisschen zur Seite schieben muss. Genau. Aber da denkst du plötzlich ganz anders. Du sagst, nee, ja, lass mal. Lass mal in die Kurve, bitte fahr schön, fahr schnell.
Wahnsinn.
Nee, da gehst du kein Risiko, null mehr ein.
Genau. Ja. Und dann, du bist ausgestiegen und wo bist du jetzt hingegangen? Dann direkt danach. Bist du
vorne? Ja, du gehst wie jeder Fahrer erstmal in die Box, setzt deinen Helm ab, sprichst mit den Ingenieuren. Der fragt dich natürlich erstmal: Auto, alles okay? What's the problem? Brakes okay? Und da gibst du schnell alles Status durch. Was ich auch schon Johnny dann gesagt habe: Pass auf, Bremsen sind okay.
Hast du ihn angeschnallt?
Ja.
Ja, ihr schneidet euch gegenseitig an.
Ja. Du hast die Mechaniker, die haben ihre Arbeit. Johnny bringt seinen Sitz mit, ich nehme meinen Sitz raus. Ja, und Johnny setzt sich rein und ich gebe ihm dann die Gurte. Er schnallt sich dann selbst an, zieht sich fest, wartet dann aufs Go.
Ja. Und jede kleine Tätigkeit davon ist ja auch wieder unter der Prämisse: Mist, wir führen Wahnsinn. Ja? Also ein ganz anderer Druck, oder?
Mhm.
Ja. Und dann stehst du an der Box und jetzt kannst du nichts mehr tun. Wie hält man das dann aus? Weil ich meine,
Gut, für mich war erstmal runterkommen, was trinken und dann war mein Betreuer da, der Jörg, wo ich erzählt habe, der war total aus dem Häuschen geführt, ist ja der Wahnsinn und dann fangen alle rings an um dich herum, du bist eigentlich noch recht cool und ja.
Kommst vom Job?
Witz eigentlich erstmal, und alle jubeln und sind aus dem Häuschen und dann kommt der Chef zu dir und super und dann habe ich so langsam realisiert und dann habe ich mitgefiebert und dann gedacht, mein Gott, hoffentlich klappt das jetzt alles, ja.
Und der Chef war der Ohashi.
Entschuldigung.
Alles gut. Wahnsinn.
Und jetzt siehst du mal, wie alle, wie sie strahlen, ja, der Ohashi angefangen, der Chucky X, huckte schon nack und alle, die sind 10 cm gewachsen. Ja.
Ja, klar. Und ja gut, aber diese Stimmung, die du jetzt hattest, raus aus dem Auto, die ging ja noch über 2 Stunden, oder?
Ja.
Du hast gesagt, Johnny fuhr am Schluss...
Ja, nicht mehr ganz 2 Stunden, aber so 1,5 oder 1,5.
Aber es ist ja ewig ist dann, oder?
Ist ewig. Also, weil er musste ja noch mal rein, musste noch mal kurz Splash and Go machen. Und keiner hat geahnt, dass der voll am Ende ist, sonst wäre ich vielleicht noch mal die letzte Dreiviertelstunde rein, hätte man ihn rausgeholt.
Ja, genau, der war völlig ausgepumpt. Der
konnte nichts zu sich nehmen, weil er hat durch seinen Brands Hatch, Formel 3000 Unfall, Probleme mit Magen, der konnte, wenn der jetzt Wasser getrunken hätte, hätte er gekotzt.
Ja. Wahnsinn.
Hat er nicht gesagt.
Ja, gut. Du willst dich ja da nicht irgendwie selbst in die... eben Gründe schießen und auf einmal heißt es dann, der Johnny kann kein Le Mans mehr fahren und dann hat er gar keinen Cockpit mehr. Wahnsinn.
Der war ja dann auch nach dem, wenn man hier das Podiumsfoto sieht von euch, der war ja dann so fertig, ne, dass er dann nicht wieder aufs Podium gekommen ist.
Ja.
Wahrscheinlich aufgrund dessen, wie du sagst, wegen diesem Unfall. Ne,
gerade das wollte ich erzählen. Wir sind aus dem Auto raus, also wir sind dann zum Auto gerannt, wo das über die Ziellinie ist, haben Johnny da rausgeholt, da gibt es auch Bilder, wie er so hängt.
Das ist im französischen Film mit drin, wie er ihn wegtragt.
Ja. Und da hat sich dann mein Freund, der Jörg, der, wo ich vorhin erzählt habe, der sich hier meinem Physiotherapeut war, hat sich der Sache angenommen und hat mir nur noch gesteckt, pass acht Volker, der Johnny geht saumäßig schlecht. Keiner kümmert sich um den. Der hat es sofort geschnallt, als ja, da hat er da ein bisschen medizinischen Hintergrund gehabt. Volker, gib mal meinen Autoschlüssel, ich fahre den ins Krankenhaus.
Wow.
Ja.
Wow. Der hat komplett
wahrscheinlich. Der hat ihn dann mit noch einem anderen Team-Member von Mazda sind ins Krankenhaus und haben den Infusion gegeben. Und dann
so kam hat er sich verausgabt. Ja. Wahnsinn. Aber das war auf gewissem Sinn natürlich auch ein Risiko. Ne? Also ich meine, wenn er da in der Dehydrierung dann irgendeinen Lenkfehler macht oder so. Ich meine, er fuhr ja immer noch 340 auf der Geraden oder was. Ja, und Wahnsinn.
Er hat die Zähne zusammengebissen. Ja.
Toll. Toll und verrückt zugleich, ne? Wahnsinn. Wie war, logischerweise, ihr habt euch gefreut wie die Schneekönigin, das muss so sein. Wie war dann, das frage ich mich oft, wenn jetzt zum Beispiel dieses Podium vorbei ist, was geht dann, was passiert dann, wie fühlt man sich dann, wie sind die nächsten Stunden, die nächsten Tage?
Realisiert
man das? Also erstes sieht man ja, dass ich ziemlich kaputt bin. Ne?
Ja, 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 also, ja. Ziemlich dunkle, eingefallene Augen, aber das ist ja auch logisch nach 40 Stunden wach. Ne?
Ja, ich es war wie ein Traum, wie eine Trance, weil du bist nicht mehr ganz Herr deiner Sinne im Moment. Ja? Und die schleppen dich von einer Interview zum einen Pressekonferenz in die andere. Ja? Ich habe eigentlich gar keine große Zeit gehabt, mich mal irgendwo zu duschen oder mal umzuziehen. Ich glaube, so wie ich war, bin ich dann in irgendwie meine normalen Mazda-Uniform. Ja? Ja, ja. Das immer Essen und Party, weil ich glaube, ich kam erst den nächsten Tag zum Duschen.
Ja, ja. Klar.
Und hat keinen interessiert, ob du jetzt noch Champagner gestungen hast oder wie.
Ob du jetzt Fußball-Weltmeister oder Mausiger wirst, hey, also mein Schlafen kann man dann, wenn es Zeit ist. Ne? Genau, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Super, super, super. Und ja, und ich meine, so ein Le Mans-Sieg, das ist im Portfolio der Hammer, oder?
Das ist der Hammer, ja.
Wirklich stark. Und einfach toll, wenn man dann, glaube ich, so zwei Wochen später, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, dann einfach weiß, also, das ist jetzt ein ganz komisches Beispiel. Ich erzähle es trotzdem, weil es für mich, ich war Hockeytrainer, wir haben irgendwann mal so einen roten Wimpel für die baden-württembergische Meisterschaft geholt. Und weißt du, gegenüber so diesem einen super Kritiker oder diesen fünf unfassbar weisen Menschen, wo du immer nur Vierter oder Dritter in der Meisterschaft wurdest, und jetzt warst du Meister, hast einen Wimpel, die Kritik war vorbei. Weißt du? Dieses, vielleicht stand die sogar mehr in mir, als tatsächlich, aber wenn man dann so einen Titel oder sowas erreicht hat, endet auch irgendwo in einem so ein bisschen die Selbstkritik, oder? Also ich finde, es gibt einfach ein total irre tolles Gefühl.
Für mich war es irgendwo auch eine Befriedigung gegenüber Porsche Krämer. Ja? Weil ihr könnt euch ja vorstellen, da ging es natürlich schon hinter den Kulissen mit einigen Diskussion über diesen falsch aufgesteckten Reifen und ich hatte auch komplettes Vertrauen verloren, weil ich gesagt habe, ich muss nicht mit 400 in Le Mans fahren, um mein Leben für etwas zu riskieren.
Selbst wenn es einer nicht böse meint, bringt er
nicht mal. Und für mich war das eine kleine, wie soll ich sagen, natürlich Befriedigung, Porsche Krämer gegenüber, guck mal, hier ein gescheites Auto.
Ja, genau, ja. Genau. Ja, man muss es danach niemandem mehr beweisen, jetzt ist es einfach amtlich. Ja.
Also vielleicht noch eine Story am Rande, ja, wenn ich das mal erwähnen kann. Zu Hause habe ich natürlich auch meine Familie gehabt, ne? Und damals wurde das 24-Stunden-Rennen ja live 24 Stunden von Eurosport übertragen. Ne? Und je weiter wir nach vorn gekommen sind, habe ich mir sagen lassen, desto mehr Leute waren dann bei uns zu Hause vorm Fernseher gesessen. Den nächsten Tag war dann schon, was weiß ich, eine größere Party bei meinem Vater im Garten. Ja. Und die haben das also wirklich genossen. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, die war so stolz, wo ich da oben gestanden war. Und ich glaube, die Deutschlandflagge irgendwie noch haben sie drüber gespielt. Und ja, dachte ich, das war der größte Moment, Volker, den ich jemals erlebt habe. Freunden hatte.
Und, klar, ja.